SRF 1.
Seither habe ich unablässig darauf hingewiesen, dass die Zukunft des Menschen als Mensch von einer Wiedergeburt des Dialogs abhängt.
Das war er, der Martin Buber. Zu seinem 50. Todestag wird jetzt wieder besonders viel über ihn geschrieben. Ich habe es gesagt, auch der katholische Theologe, der Karl Josef Kuschel, erinnert an ihn. Die Anfragen, die der jüdische Philosoph Buber ans Christentum gestellt hat, sind für ihn noch lange nicht erledigt. Martin Buber, seine Herausforderung an das Christentum, so heisst darum auch sein neuestes Buch. Judith Wipfler berichtet.
Für den katholischen Theologen Karl Josef Kuschel hat das Werk von Martin Buber nichts an Frische und auch nichts von seinem Stachel verloren.
Die Herausforderung, die vom Buber ausgeht, ist, noch einmal zu fragen, was hat das noch mit der ursprünglichen Botschaft zu tun? Das ist doch der Stachel sozusagen im Fleisch, in der Christentumsgeschichte. Haben wir eigentlich noch den authentischen Jesus von Nazareth im Blick?
Der Martin Buber hätte alle Religionen kritisiert, und zwar immer dann, wenn Religionen in Hierarchien, in Fundamentalismus oder leere Formeln verfallen. Dabei würde sie nämlich Gott selber aus dem Auge verlieren.
Alle Religionen sind in Gefahr, Gott zu verdinglichen, zu funktionalisieren, für Interessen einzuspannen und damit zu missbrauchen. Und Buber, der zurückgeht auf das Gottesverständnis der hebräischen Bibel, die erste Gottesoffenbarung Mose im Dornbusch, ist der Gott, der von sich sagt, ich werde da sein, als der ich da sein werde, der immer der Unverfügbare, der je andere bleibt. Diesem Gott wusste sich Martin Buber verpflichtet und insofern gab ihm das die Freiheit, allen Fehlformen der Religionen auch den Kampf anzusagen.
In ihm vielleicht wichtigste Werk «Ich und du» hat der Martin Buber schon 1923 den Grund gelegt für ein dialogisches Selbst- und Glaubensverständnis.
Im ewigen Du, sagt er, von dem ich angesprochen, angeredet werde. Und die hebräische Bibel, gerade nehmen Sie die Psalmen, ist voll von dem immer wieder neu den Menschen ansprechen.
Wenn man sich wirklich ansprechen und offen sei für sein Gegenüber, fürs Du, würde echter Dialog funktionieren.
Er spricht einmal davon, Dialog spielt sich ab von aufgeschlossener Person zu aufgeschlossener Person. Buber hat uns klar gemacht, der Dialog der Religionen ist mehr als Austausch von Informationen. Das heißt, ich erkläre dem anderen das Selbstverständnis meiner eigenen Religion. Das ist aber noch kein Dialog. Dialog entsteht in dem Moment, wo ich mich öffne für den anderen.
Mich öffnen und auch bereit sein, mich selber zu verändern. Die Begegnung mit dem anderen ist dabei existenziell. Ohne Begegnung mit dem Du, meint Buber, kann ich gar nicht ich werden.
Das beruht auf dem einen Grundsatz, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Unterstrichen hier das Wort wirkliche Leben.
Der Tübinger Professor Karl Josef Kuschel. Er schafft mit bei der deutschen Werkausgabe von Martin Buber seine vielen Bücher und Aufsätze. Ich bitte ihn zum Schluss, zwei Sätze von Martin Buber rauszusuchen. Sätze, die ihm als Christ besonders wichtig sind.
Ein Satz heisst, jeder Mensch hat einen Zugang zu Gott, aber jeder einen anderen. Der zweite Satz, der Christ braucht nicht durchs Judentum und der Jude braucht nicht durchs Christentum zu gehen, um zu Gott zu kommen.
Karl Josef Kuschel, Autor vom Buch Martin Buber, seine Herausforderung an das Christentum, wo im Neukirchener Verlag rausgekommen ist. Anlass ist der 50. Todestag vom grossen Religionsphilosoph Martin Buber.
Touch me.
Tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh, baby, cause it feels so good. Feels just to be this close. You've got me up so high. I could fly coast to coast. Come on.
Das ist die Sendung «Zwischenhalt» am Samstagabend hier auf Radio SRF 1. Und jetzt kommen wir mal zu einer Entdeckung, die mein Kollege Hans-Jörg Schulz gemacht hat. Sie heisst Johanna Rahner und ist so etwas wie ein aufgehender Stern in der katholischen Theologie. Die Johanna Rahner hat nicht nur einen berühmten theologischen Verwandten, den Karl Rahner, sie hat auch selber etwas zu sagen, hat Theologie und Biologie studiert. Zu Tübingen ist sie Professorin für Ökumene und folgt auf dem Lehrstuhl Hans Küng. Mein Kollege Hans-Jörg Schulz hat die 52-jährige Professorin zu einem Gespräch getroffen.
Johanna Rahner, ist Gott eigentlich notwendig in dieser Welt?
Da möchte ich Ja und Nein gleichzeitig antworten. In unserem alltäglichen Leben erleben wir meistens, dass Gott überflüssig erscheint. Zumindest also konkret für irgendwelche Dinge, die wir in unserem Alltag erleben etc. Da scheint er ganz weit weg. Aber wenn ich mir so überlege, was die Grundeinstellungen eines Menschen angeht, wie er sein Leben, wie man so schön sagt, bewältigt, wenn er sich mal in Ruhe darüber nachdenkt, zu denken beginnt, was das Ganze eigentlich hier soll, dann könnte Religion und der Glaube an Gott durchaus relevant sein.
Heißt denn nicht, wir sind in einer Welt, die sehr stark von der Wissenschaft geprägt ist, heißt es nicht, von Gott reden, immer mehr zu hoffen als zu wissen?
Das ist eine gute Umschreibung. Also wir wissen natürlich von Gott nicht, wie wir um die physikalischen oder chemischen Zusammenhänge unserer Lebenswelt wissen, sondern ich denke, dass die Gottesfrage ganz stark mit der Sinnfrage des Menschen, also mit der Frage des Menschen nach sich selbst. Woher komme ich, wohin gehe ich? Also die großen Fragen, die der Mensch eigentlich, wenn er sich sozusagen mal ruhig zurückzieht und auf sich selbst besinnt, notwendig sich stellen muss. Und ich glaube, da kommt die Gottesfrage, überhaupt die religiöse Frage, die Frage nach Religion mit ins Spiel, aber natürlich nicht auf der Ebene, wie man mathematisch etwas berechnen kann, beziehungsweise physikalisch etwas ableiten kann, sondern die Gottesfrage ist eine existenzielle Frage, eine grundlegend die Existenz des Menschen betreffende Frage. Und damit hat sie einen ganz anderen Status, als es jetzt eine naturwissenschaftliche Welterkenntnis oder Welterklärung hätte.
Leben der Glaube und die Welt nebeneinander her?
So sollte es eigentlich nicht sein. Das kommt darauf an, wie Sie die Welt beschreiben. Wenn Sie die Welt natürlich als abgeschlossenes, naturwissenschaftlich erklärbares Phänomen nehmen, dann hat der Glaube darin keinen Platz. Dann leben die nebeneinander. Wenn Sie die Welt aber als Lebenswelt von Menschen mit all ihren Fragen, mit all ihren Krisen, mit allem Leid, mit allen Unzulänglichkeiten und Begrenztheiten, wie wir sie tagtäglich erfahren, wenn Sie das mit Welt meinen, dann hat der Glaube durchaus seinen Ort darin.
Nun ist der Glaube an etwas ja auch, gerade was das Politische angeht, oft enttäuscht worden. Also wir hatten jahrelang gehofft, durch einen Dialog der Religionen zum Frieden beitragen zu können. Und wir merken jetzt, vor allem im Nahen Osten, dass sich die Religion als Brandbeschleuniger betätigt.
Ich fürchte, da muss ich Ihnen ein klein bisschen widersprechen. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob es ein religiöses Problem wäre. Also wenn ich an den islamischen Staat denke, der tritt natürlich auf mit der Attitüde, dass er um des Islams willen solche Dinge macht, die er da anstellt. Und ich möchte jetzt nicht diese Plattitüde, es gibt anständige Muslime oder es gibt solche Muslime, die gewalttätig sind, die bedienen, sondern letztendlich ist für mich der islamische Staat auch kein religiöses Phänomen. Er hat einen ideologischen Überbau. Das ist das Thema Religion, das ist der Islam. Aber es geht eigentlich in der nächsten Schicht schon, und wenn Sie noch tiefer graben, noch deutlicher, um ganz andere Dinge. Es geht eigentlich um Macht und Einfluss und ganz platt, es geht auch ums Geld. Also der islamische Staat bedient sozusagen eine bestimmte Klientel, dient aber zu ganz anderen Dingen. Und wenn Sie mal gucken, welche Menschen sich von dieser Ideologie angezogen fühlen, dann haben Sie, zumindest was Europa denn angeht, den Eindruck, es sind gelangweilte junge Männer, die in unserer Gesellschaft nicht zum Zuge kommen und keine Perspektive sehen, die dann dort mitmachen, um darin sozusagen eine Art von Selbsterfüllung zu finden. Das ist aber alles andere als ein religiöses Phänomen. Da dient tatsächlich Religion zum ideologischen Überbau. Und das sollte man ganz schnell differenzieren, was die eigentlichen Ursachen solcher Phänomene sind. Und das hat nichts mit Religion zu tun.
Wir beobachten ja diese Dinge relativ verzweifelt. Was hat denn die Theologie heute den, sagen wir mal, erlösungsbedürftigen Menschen anzubieten?
Ich würde Theologie oder die religiöse Frage nicht unbedingt von der Bedürftigkeit her beantworten, sondern es ist eine Frage tatsächlich, was Theologie leisten kann, was die religiöse Option, was Glaube für den Menschen leisten kann, damit er mehr Mensch wird, besser Mensch werden kann, sein eigenes Menschsein besser bewältigen kann. Also nicht nur dort, wo die Lücke ist, Gott hinein zu platzieren, das ist selten gut gegangen in der Geschichte der Theologie, Gott als Lückenbüßer verkaufen zu wollen, sondern tatsächlich zu einem besseren Menschsein beizutragen und damit auch die Menschen mit ihren Fragen ernst nehmen und darum zu ringen, dass dieses Menschsein im guten Miteinander, aber auch für den je Einzelnen gut zu bewältigen ist. Das wäre die Aufgabe von Theologie.
Johanna Rahner und ihr Denken lernen Sie morgen Morgen ausführlicher kennen in der Sendung «Perspektiven» auf dem Radiosender SRF 2 Kultur am Morgen ab 8:30. Für Menschen, die noch ein bisschen länger im Bett bleiben, nicht hören können, Sie können die Sendung auch jederzeit als Podcast dann abladen. Bei uns als nächstes das Glockengeläut zum Sonntag, und das kommt heute von der Glocke von der reformierten Kirche Buchs, Kanton St. Gallen, in ein paar Minuten hier auf SRF 1.
Ain't no sunshine when she's gone. Not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Only dark clouds come my way. Ain't no sunshine. I know, 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 I know. I gotta leave that young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Time.
she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine, she's gone. Only dark clouds come my way. Ain't no sunshine.
Der Samstagabend mit unserer Sendung «Zwischenhalt» und jetzt dann gerade mit dem Glockenglüt zum Sonntag. Das kommt heute von der Glocke von der reformierten Kirche von Buchs, Kanton St. Gallen. Zweitklassbahnhof. Mit dieser Einstufung hat sich vor fast 160 Jahren die schon dortmal immerhin über 2000 Seelen grosse Gemeinde Buchs im oberen St. Galler Rheintal müssen abfinden, wo man im Juni 1858 die Rheintalbahn Rorschach-Chur eröffnet hat. Vielen Buchser ist das aber vermutlich ziemlich gleich gewesen. Sie haben das Bahnprojekt sowieso abgelehnt, weil sie Angst hatten, die Dampfeisenbahn verderbe nicht nur das Gras und die Ernte, sondern zünde vielleicht gerade auch noch ihre Häuser an. Heute sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Buchs hat statistisch Stadtgrösse erreicht. Unlängst hat man für 76 Millionen Franken den Grenzbahnhof umgebaut und die Gemeinde ist zu einer wichtigen Drehscheibe im grenzüberschreitenden Transitverkehr geworden. Und so präsentiert sich Buchs heute stolz als Tor zum Osten. Der Bau von der ersten Kirche geht ins 14. Jahrhundert zurück, aber vor 85 Jahren ist es Zeit geworden für ein neues Gotteshaus. Das alte Gebäude hat man kurzerhand gesprengt. Darüber hat sogar die ausländische Presse berichtet. Kurz darauf aber hat man mit dem Neubau angefangen und am 28. Februar 1932 ist über den Dächern vom alten Dorfteil die neue Kirche eingeweiht worden. Ein markanter rosaroter Saalbau mit einer Eingangsvorhalle und 780 Sitzplätze. Dazu ein schlanker, 80 Meter hoher Turm, weitum sichtbar mit einem spitzigen Nadelhelm. Das Wahrzeichen von Buchs ist ein Werk von den Architekten Otto Schäfer und Martin Risch. 5 Glocken mit einem Gewicht von rund 10 Tonnen haben die Schulkinder von Buchs am 6. November 1931 in Glockenstuhl aufgekieft. Der vierte von dem Quintett hat man den Namen Sturmglocke gegeben, mit einem entsprechenden passenden Psalmwort drauf. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten.
Thank you.
stattlichen Geläuten von der Reformierten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.